Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Schön, dass Sie sich wieder Zeit nehmen für unsere Sendereihe Durch die Bibel. Dazu ein herzliches Willkommen. Der erste Brief des Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus steht hier zurzeit auf dem Programm. Und darin widmet sich Paulus so manchem Thema ausführlich, das in seinen Briefen an christliche Gemeinden weniger zur Sprache kommt. Ganz persönlich nimmt sich Paulus der Situation seines jungen Mitstreiters Timotheus an. Das merkt man besonders in der zweiten Hälfte des ersten Kapitels, in der Paulus auf die spezielle Beauftragung des Timotheus zu sprechen kommt. Im ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes sprudelte es regelrecht aus Paulus heraus. Die Verse 12 bis 17 sind ein wunderbarer Lobpreis auf die Barmherzigkeit Gottes. Unter anderem sagte Paulus: Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Ab Vers 18 wendet sich Paulus nun direkt an Timotheus, den Empfänger seines Briefes, und erteilt ihm mit: Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Obwohl der Brief des Paulus an Timotheus sehr praktisch gehalten ist und mit der örtlichen Gemeinde und der Verantwortung von Timotheus zu tun hat, enthüllt er zugleich auch etwas von der wunderbaren persönlichen Beziehung, die zwischen den beiden bestanden haben muss. Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, schreibt Paulus. Das ist seine persönliche Beauftragung an Timotheus als einem jungen Mann im geistlichen Dienst. Mein Sohn Timotheus bedeutet, er war der geistliche Sohn des Paulus, denn Paulus hatte ihn zu Christus geführt. Sehen wir uns den nächsten Teil von Vers 18 an. Nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind. Paulus hatte wirklich die Gabe der Geistesunterscheidung, und offenbar hatte Gott ihn gelenkt, diesen jungen Mann als Begleiter für sich zu wählen und ihm zu erlauben, die Position zu bekleiden, die er in der frühen Kirche innehatte. Weiter heißt es dann: damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Man sollte keinen Konflikt ausfechten, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist. Es bringt auch nichts, wenn man nicht einen guten Grund zu kämpfen hat oder wenn man überhaupt nicht beabsichtigt, den Sieg zu erringen. Als Christ hat Timotheus einen wirklichen Feind und er ist in einen geistlichen Kampf hineingestellt. Paulus möchte, dass Timotheus einen guten Kampf kämpft, um nicht am Glauben Schiffbruch zu erleiden, wie es anderen bereits passiert ist. In Vers 19 schreibt Paulus von diesem Wunsch für Timotheus: damit du einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Das Leben als Christ ist nicht so einfach, wie manche glauben. Es geht, platt gesagt, um mehr als einfach nur loszugehen, wenn die Ampel grün zeigt, und stehen zu bleiben, wenn sie rot wird. Wir sind komplexe und manchmal auch komplizierte Persönlichkeiten. Und Paulus sagt, dass es für uns eine reale Gefahr gibt in unseren menschlichen Inkonsequenzen und Misserfolgen. Ich nehme an, Sie leben nicht irgendwo in so einer Art Elfenbeinturm. Manche Christen fühlen sich ja, als würden sie über den Dingen stehen und dem ganzen irdischen Betrieb irgendwie enthoben sein. Aber wenn wir uns umschauen unter den Leuten, die unterwegs sind auf den Bürgersteigen unserer Städte, dann stellen wir fest, viele scheuern sich regelrecht die Schultern wund zwischen rücksichtslosen Mitmenschen und den Problemen in der Welt. Von einer Atmosphäre wie im Elfenbeinturm können sie nur träumen. Vielmehr erleben sie Unsicherheit und auch Misserfolge. Die Gefahr, mit der wir als Christen konfrontiert sind, liegt darin, dass wir unseren Glauben an die Verhältnisse auf Erden anpassen. Denn das würde bedeuten, im Glauben zu scheitern. Ein Bekannter von mir, der eine Zeit lang als Missionar tätig war, kehrte eines Tages heim vom Missionsfeld und erhielt danach einen Job, bei dem er etwas ziemlich Gewöhnliches tat. Er behauptete, der Herr hat mich dazu veranlasst, dies zu tun. Ich hatte gewisse Zweifel, denn er war ungefähr 9 Jahre als Missionar ausgebildet worden. Und jetzt wollte er mir einreden, dass der Herr ihn nur deshalb nach Hause geführt habe, um einen ziemlich bedeutungslosen Job zu tun? Ich fragte ihn, ob er wirklich das Gefühl hat, dass der Herr auf diese Weise ihn führt. Und er bestand darauf, dass es so wäre. Er wiederholte dies so oft, dass ich tatsächlich befürchtete, dass er seinen Glauben an irgendwelche negativen Erlebnisse auf dem Missionsfeld angepasst habe. Vielleicht war er dort bei einer bestimmten Aufgabe gescheitert und redete sich nun ein, dass der Herr für ihn einen ganz anderen Job vorgesehen hat. Glauben Sie mir, das ist eine ernste Gefahr für uns alle. Darum möchte ich Ihnen den Rat geben. Wenn Sie oder ich scheitern, wenn es irgendeine Inkonsequenz in unserem Leben gibt, dann sollten wir zu Jesus gehen und ihm sagen, dass wir verunsichert sind, wie es nun weitergehen soll. Wie wir gleich im 1. Timotheusbrief lesen werden, ist der Herr Jesus Christus ein wunderbarer Mittler zwischen Gott und Mensch. Wir brauchen keine Angst davor zu haben, zu ihm zu gehen. Paulus fährt in Vers 20 fort, indem er an Glaubensgeschwister erinnert, die tatsächlich Schiffbruch am Glauben erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie in Zucht genommen werden und nicht mehr lästern. Hymenäus und Alexander sind zwei Abtrünnige, die Paulus auch noch an anderer Stelle in der Schrift erwähnt. Und er hat nicht viel Gutes über sie zu sagen. So schreibt er im 2. Timotheusbrief, Alexander, der Kupferschmied, hat mir viel Böses getan. In Vers 20 unseres Bibeltextes ist davon die Rede, dass Paulus die beiden Abtrünnigen, Hymenäus und Alexander, dem Satan übergeben habe. Das hört sich schrecklich an. Doch was ist damit konkret gemeint? Es gibt im Neuen Testament eine andere Stelle, die mehr Aufschluss darüber gibt. Wir finden sie im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Dort schreibt Paulus, »Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches Schlimme getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn.« Dies ist ein Hinweis auf die Autorität der Apostel, die wir heute nicht haben. Liebe Hörer, wir haben kein Recht, jemanden dem Satan zu übergeben. Aber die Apostel hatten das Recht dazu. Petrus übte es nach dem Bericht der Apostelgeschichte ebenfalls aus. Ich stelle mir vor, wie das wohl wäre, wenn wir etwa mit solchen Leuten wie Hananias und Sapphira sprechen könnten. Sie verkauften einen Acker und stellten angeblich den ganzen Erlös dieses Verkaufs den Aposteln zur Verfügung. Doch Petrus durchschaute sie. Hananias hatte mit dem Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurückbehalten. Das wäre völlig in Ordnung gewesen, wenn sie nur nicht so getan hätten, als würden sie den ganzen Betrag spenden. Hananias und Sapphira, sie lernten daraufhin die Autorität der Apostel auf sehr eindrückliche Weise kennen. Zurück zum 1. Timotheusbrief, und da erreichen wir nun das 2. Kapitel. Da geht es zunächst um das öffentliche Gebet und dann um die knifflige Frage, welche Rolle die Frauen in einer christlichen Gemeinde spielen. Das öffentliche Gebet ist ein Gebet für die Gesellschaft eines Landes und für die staatlich Bediensteten. Nach Paulus handelt es sich um eine besondere Form des Gemeindegebets. In den beiden ersten Versen von Kapitel 2 lesen wir, »So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Paulus sagt, dass Christen für die Vertreter des Staates beten sollen, und ich nehme an, dass er meinte, dass die Gebete in der Gemeinde verrichtet werden sollten. In einer Demokratie von heute könnten Christen aus verschiedenen Parteien auch durchaus mal für den politischen Gegner beten. In den USA wurde vor vielen Jahren ein bekannter Seelsorger des US-Senates von einem Besucher gefragt: "Und, beten Sie auch für die Senatoren?" Er antwortete: "Nein, ich sehe mir die Senatoren an und dann bete ich für unser Land." Wie er das wohl gemeint hat? Der Apostel Paulus bringt zum Ausdruck, wir sollen für unser Land beten und wir sollen für diejenigen beten, die Macht über uns haben. Vielleicht fragen Sie sich, ob wir auch dann für die Herrschenden beten sollen, wenn sie beispielsweise korrupt sind oder auf andere Weise dem Land Schaden zufügen. Meines Erachtens sagt Paulus, dass wir auch dann für sie beten sollen. Denken Sie daran, dass der Mann, der zur Zeit des Apostels Paulus in Rom an der Macht war, niemand anderes war als der berüchtigte Kaiser Nero. Und warum sollen Christen für die Herrschenden beten? Die Antwort finden wir in Vers 2. Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Ich wage zu behaupten, eine x-beliebige Regierung ist besser als gar keine Regierung. Einige Leute mögen das bezweifeln, aber ich halte eine schlechte, korrupte Regierung, wenn sie wirklich regiert, für besser als Anarchie. Noch besser ist natürlich eine zivile Regierung, die ihre Aufgaben ernst nimmt. Sie ist ein Geschenk Gottes, und wir sollten dafür danken und dafür beten. Paulus fährt fort in den Versen 3 und 4: Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein zweiter Grund, warum wir für die Regierung beten sollten, ist also, damit das Evangelium weiterhin zu den Verlorenen gelangen kann. Ich fürchte, dass wir in der Zukunft in manchen Ländern, in denen man sich das heute gar nicht vorstellen kann, eine Verfolgung von Christen erleben werden. Paulus begann damals selbst Verfolgung zu erleiden, und er sagte, die Christen sollten für die Führung beten, die dafür verantwortlich war. Aus seiner Sicht war es gut und wohlgefällig vor Gott, für diese Menschen zu beten. Und warum? Weil es Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Es ist nicht lebenswichtig für Sie und mich, einer bestimmten Person zu einem öffentlichen Amt zu verhelfen. Ich persönlich habe niemals in meinem Dienst irgendwelche Kandidaten für politische Ämter empfohlen. Ich bin nicht dazu berufen, und ich glaube nicht, dass es irgendein anderer wäre, der im geistlichen Dienst steht. Vielmehr habe ich für unsere Führungspersönlichkeiten zu beten, unabhängig davon, wer sie sind, und zwar, damit sich das Evangelium ausbreiten kann. Das sollte nach meiner Ansicht Anliegen und Ziel für unsere Gebete sein. Abgesehen davon gebe ich sehr wohl, zum Beispiel wenn ich wählen gehe, einem solchen Menschen den Vorrang für ein öffentliches Amt, der es ermöglicht, dass das Wort Gottes weiterhin den Verlorenen gesagt wird. Und nun weiter in unserem Bibeltext. Paulus fügt hinzu in Vers 5, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Paulus betont, denn es ist ein Gott. Die Römer verehrten damals viele Götter, und heute verehren die Leute viele Götter auf die eine oder andere Weise. Die Menschen geben sich vielen Dingen hin, manche zum Genuss, manche zum Vergnügen und so weiter. Die Welt der Unterhaltung zum Beispiel hat sich zu einer Art Religion für viele Menschen entwickelt. Es soll Frauen geben, die ihre Tugendhaftigkeit in einer Sekunde opfern, und Männer, die ihre Ehre drangeben würden, um ein Fernsehstar zu werden. Die Menschen haben heute viele verschiedene Götter, aber es gibt nur einen Gott, und das ist der Schöpfer. Es ist ein Gott, schreibt Paulus. Und dann weiter, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. In alttestamentlicher Zeit gingen die Israeliten in den Tempel, wo es viele Priester gab. Man konnte nur durch sie, durch ihren Dienst zu Gott kommen. Paulus sagt hier, dass es jetzt nur einen Mittler gibt, zu dem wir gehen sollen. Wir sollen aber nicht zu irgendeinem Menschen gehen. Und es ist auch nicht notwendig, sich an einen Geistlichen zu halten, sondern es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Wir brauchen so einen Mittler, wir brauchen einen Priester und wir haben einen, nämlich den Hohenpriester Jesus Christus. Bereits Hiob sehnte sich zu seiner Zeit tief im Herzen danach, dass es doch zwischen uns einen Schiedsmann gäbe, der seine Hand auf uns beide legte. In der Tat rief Hiob, modern ausgedrückt, oh, wenn es doch jemanden gäbe, der Gottes Hand ergreifen könnte und dann meine Hand und uns zusammenbringen könnte, damit Kommunikation und Verständigung zwischen uns entsteht. Nun sage ich Ihnen, heute haben wir so einen Mittler. Der Herr Jesus Christus ist gekommen. Er ist mit einer Hand verbunden mit der Hand Gottes, weil er selbst Gott ist. Er ist in der Lage, bis zum Äußersten zu gehen, um zu retten, weil er Gott ist. Und er hat den Preis für unsere Rettung bezahlt. Er ist zudem Mittler, weil er auch Mensch geworden ist. Er kann mich bei meiner Hand halten und er versteht mich. Er versteht Sie. Sie können zu ihm gehen und er wird nicht durch Sie aus der Fassung gebracht. Er wird nicht etwa seine Gemütsruhe verlieren oder sie womöglich schlagen oder verletzen, keinesfalls. Sie können ihm ohne Scheu gestehen, ich habe versagt, ich habe das und das getan und ich habe nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Ich kann Ihnen sagen, er weiß das und er liebt sie immer noch und will sie mit offenen Armen empfangen. Der Prophet Jesaja schrieb mit Blick auf den Herrn, in all ihren Bedrängnissen fühlte er sich selbst bedrängt. Einige Gelehrte sagen, dass man diesen Vers aber auch so übersetzen kann. In all ihren Bedrängnissen war er nicht betroffen. Das hört sich an, als wäre es das glatte Gegenteil. Doch beide Varianten sind auf ihre eigene Weise wunderbar. Ich glaube, Gott möchte, dass wir beide Sichtweisen sehen. Ich nenne noch einmal die erste. In all ihren Bedrängnissen fühlte er sich selbst bedrängt. Hiermit wird das Mitleiden Gottes zum Ausdruck gebracht. Aber auch die andere Variante gefällt mir. In all ihren Bedrängnissen war er nicht betroffen. Gott ist mit den Israeliten durch die Wüste mitgegangen. Als sie versagten und in Kadesh Barnea nicht gehorchten, sagte er nicht, »Na dann, auf Wiedersehen, ich bin fertig mit euch, ihr habt versagt.« Nein, er ging mit ihnen 40 Jahre, aber er ging auch voran. Er gab ihnen Aufträge für die Zeit, in der sie das gelobte Land betreten sollten. Er wartete auch auf sie und handelte geduldig mit ihnen in ihrer Zeit der Bedrängnis in der Wüste. Er selbst war nicht betroffen, aber er ließ sie nicht im Stich. Er blieb einfach bei ihnen. Mich persönlich hat er auf die gleiche Weise behandelt, und ich sage Ihnen, es ist wunderbar, Jesus Christus als Mittler zu haben, durch den wir zu Gott kommen können. Und Sie sollten ihn auch dafür gebrauchen. Das ist besser, als zum Beispiel nur mir Ihre Sorgen zu erzählen. Ich kann zwar versuchen, mit Ihnen mitzufühlen und Ihre Situation zu verstehen, aber das wird mir nur ansatzweise gelingen. Er tut es. Er ist menschenfreundlich. Er ist ein Schiedsmann, ein Mittler. Er hat seine Hand in meine gelegt. Ja, so herum. Ich lege meine Hand nicht in die seine, sondern er legt seine Hand in meine Hand. Will sagen, er ist herabgekommen aus dem Himmel und ist Mensch geworden. Aber er hält auch weiterhin Gottes Hand, weil er selbst Gott ist. Und er hat uns zusammengeführt. Jesus Christus ist der Mittler, den die Welt kennen muss, denn es gibt nur einen Weg zur Rettung. Petrus sprach zu den religiösen Führern seiner Zeit, »In keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Christus ist der einzige Weg, Und das Wunderbare ist, dass er sie zu Gott durchbringt, wenn sie sich ihm zuwenden. Als ich einmal mit dem Auto unterwegs war, wurde mir gesagt, dass ich an einer bestimmten Stelle auf die Autobahn fahren sollte, um mein Ziel möglichst schnell zu erreichen. Wenn ich die richtige Auffahrt verpassen würde, wäre die Weiterfahrt sehr kompliziert. Nun, es kam, wie es kommen musste, ich verpasste die richtige Auffahrt und es brauchte viel Geduld, bis ich endlich auf der richtigen Autobahn war. Und die brachte mich ans Ziel. Trotzdem war ich dem Mann dankbar, der mir die Wegbeschreibung gegeben hatte. Ohne die Gewissheit, dass ich auf die beschriebene Weise an mein Ziel komme, würde ich wahrscheinlich noch heute herumirren. Auf eine ganz ähnliche Weise bin ich dankbar dafür, dass mir gesagt wurde, dass es einen Weg zu Gott gibt, einen Mittler. Der ist der Einzige, der uns zusammenbringen kann. Er kann uns zu Gott bringen, denn er ist Gott. Und er ist auch ein Mensch, der Mensch Christus Jesus, wie Paulus es in unserem Bibeltext ausdrückt. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. So haben wir es vorhin gehört. Mit dieser schönen Zusage geht diese Folge der Sendereihe durch die Bibel zu Ende. Doch Fortsetzung folgt. Beim nächsten Mal geht es um das Wie der Mittlerschaft von Jesus Christus für uns. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.